Stories.
Marjorie Nugent ist steinreich. Die exzentrische, aber verhasste alte Lady lebt in einem kleinen Ort in Texas. Der junge, sympathische Bernie Teedy ist der Leichenbestatter und Sunny Boy der Gemeinde. Als diese ungleichen Menschen zu so etwas wie einem Paar werden, wundert man sich. Dass die alte Frau aber irgendwann für immer verschwindet, nimmt kaum einer wahr. Die Gemeinde stellt sich geschlossen vor den Mörder.
Ihr habt euch eingeschaltet bei True Stories, dem etwas anderen Story-Podcast mit Lina und Martin. Bei uns gibt es einmal in der Woche ganz genau recherchierte wahre Geschichten, aufbereitet in kurze Story-Snacks, die ohne viel Gerede gleich zum Punkt kommen.
Ja, und heute habe ich eine besondere Geschichte mitgebracht aus der Kategorie Kurioses. Aber bevor wir dazu kommen, sollten wir noch einmal kurz innehalten und uns noch einmal freuen, dass heute schon die 11. Staffel von True Stories beginnt. Und die 10. Staffel, unsere Jubiläumsstaffel, haben wir vor genau 6 Wochen hier damit begonnen, dass ich uns beiden ein Geschenk gemacht habe, Lina. Und zu diesem Geschenk gibt es heute ein lang ersehntes Update.
Ich ahne schon, worum es geht.
Genau, es ist nämlich Post aus Sealand gekommen, die liegt hier vor mir.
Ja.
Es ist ein großes Paket, das gebe ich dir jetzt, Lina.
Ja, oh, Fragile steht da drauf. Ich ahne schon, was da drin sein könnte. Moment. Aha. Okay. Was ist denn das wohl?
Und?
Wow, das ist die Urkunde für Lady Lina Schuller und das bin wohl ich jetzt.
Das bist wohl du.
Genau, halt die mal bitte, aber bitte vorsichtig.
Herzlichen Glückwunsch.
Und das ist ebenfalls eine Urkunde von Lord Martin Coddenberg.
Okay, das heißt, wir sind jetzt offiziell Lord und Lady. Herzlichen Glückwunsch, Lina. Diese Rahmen werden wir natürlich irgendwie aufhängen. Mal schauen, wo, vielleicht hier in unserem Podcast-Studio, who knows.
Na, ich würde sagen, irgendwo, wo möglichst viele Leute hinkommen und das auch sehen, ne?
Ja, die sind wirklich sehr schmuckhaft.
Und dann wird es hoffentlich Likes hageln.
Unter anderem. Und am Ende nochmal eine kurze Erinnerung darüber, worum es hier überhaupt geht, wenn ihr diese Folge zufällig noch nicht gehört habt. Es ging bei der Sealand Story vor 6 Wochen ging es um die Besetzung einer militärischen Plattform aus dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor der Ostküste Englands. Und was ich daran cool fand, war, dass es einfach 50 Jahre lang diese Leute und diese Insel irgendwie immer verstrickt sind in irgendwelche kriminellen Machenschaften. Also von Piratenradio über Geldwäsche, Betrug, Serverfarm. Eine Serverfarm ist zwischendurch, ja, illegale Downloads, Panama Papers, aber auch die Ermordung von Gianni Versace. Irgendwie steckt immer diese Insel Sealand mit drin. Und ja, deshalb, wenn ihr das noch nicht gehört habt, die Folge heißt Nazis, Piraten und Hacker. Heute geht es auch um eine ebenfalls etwas seltsame und sonderbare Geschichte. Und im Mittelpunkt steht der homosexuelle Sunny Boy einer kleinen Gemeinde in Texas. Ja, das allein klingt schon mal vielversprechend, aber als der dann noch eine, ja, so eine Art Beziehung mit einer alten Witwe eingeht, werden die Vorfälle dann doch eigentlich immer stranger. Und zunächst scheint sich aber niemand so richtig zu wundern, bis die Blase dann irgendwann platzt. Bei diesem Fall ist alles anders. Im letzten August 1997 war bekannt geworden, dass die reichste und arroganteste Witwe des Ortes, die 81-jährige Mrs. Marjo Nugent, tot in ihrer eigenen Tiefkühltruhe aufgefunden worden war. Und das Besondere an dem Fall ist, die Frau war ganze 9 Monate lang tot gewesen, bevor man sie ernsthaft vermisst hatte, bevor man ernsthaft nach ihr suchte.
War ja.
Doch das Verrückteste dabei ist eigentlich, dass jetzt im Nachhinein die Reaktion der Gemeinde, also der Anwohner, so ist, dass sie sich schützend vor den Mörder stellen. Das ist ein 39-jähriger Mann, der zugibt, sie ermordet und ihr Geld gestohlen zu haben. Der sanfte, angenehme, dicklich gemütliche Bernie Teedy, ein ehemaliger Bestatter der Firma Hawthorne Funeral Home. Er hatte die mehr als 40 Jahre ältere Dame kennengelernt, als sie die Bestattung ihres Ehemannes organisierte, aber der Reihe nach. Bernhard Bernie Teedy kommt gebürtig aus Kilgore. Seine Mutter stirbt in einem Autounfall, als er 3 Jahre alt ist. Sein Vater heiratet erneut und stirbt dann aber an einer schweren Krankheit, als Bernie gerade mal 15 ist. Um für sich selbst und seine jüngere Schwester zu sorgen, nimmt Bernie einen Nebenjob bei einem Bestatter an. Heute glaubt seine Schwester, dass Bernie damals einen starken Sinn dafür entwickelt, anderen in der Not helfen zu wollen. Nach der Schule macht er einen Abschluss an der Uni in Mortuary Science. Ja, Mortuary Science, das würde ja sowas bedeuten wie Leichenwissenschaften oder so. Ich weiß nicht, gibt es diesen Abschluss in Deutschland? Studiert man das in Deutschland, wenn man Bestatter werden will?
Habe ich noch nie gehört. Also es hört sich auf jeden Fall echt eklig an.
Ja.
Leichenstudies.
Also wenn ihr darüber mehr wisst, sagt uns gerne Bescheid. Naja, er macht jedenfalls seinen Abschluss an der Uni und dann zieht Bernie 1985 nach Carthage. Carthage ist eine Kleinstadt im Osten von Texas und sie liegt fast an der Grenze mit Louisiana. Unter dem Ort erstrecken sich unterirdisch die größten natürlichen Gasvorkommen der Welt. In den 1940er und 50er Jahren war die Stadt als die Hauptstadt des Gases bekannt gewesen. Außerdem ist Carthage die Heimat so bekannter Größen der Musikszene wie Tex Ritter und Jim Reeves. Wer kennt sie nicht? Und unvergessen ist auch die Geschichte von Linda Davis, die nach Aussagen ihrer früheren Klassenkameradin ganz sicher die Miss Texas-Wahl gewonnen hätte, hätte sie bloß vorher eine Brust-OP machen lassen.
Oh Gott.
Ja, also zusammengefasst, Carthage ist ein sympathischer Ort für amerikanische Verhältnisse vielleicht. Deshalb hat er es wohl auch in die Top 100 der besten Orte Amerikas von 1995 geschafft. Und Bernie ahnt damals noch nicht, dass er bald mit seinem neuen Job als Bestatter zu einer der beliebtesten Personen des Ortes aufsteigen würde. Und verglichen mit den harten Texas-Jungs, Kerlen, die ihre Nachmittage trinkend auf dem Dorfplatz vorm Friseurladen verbringen, wirkt Bernie halt irgendwie so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen aus dem Bild gefallen. Der ist erstmal ziemlich korpulent und hat so einen 80er-Jahre-Schnurrbart und wirkt so ein bisschen treudoof auf den ersten Blick und so ein bisschen weird halt einfach. Und dazu kommt halt auch noch, dass er immer mit sehr bunten Klamotten gesehen wird, mit so Tommy Hilfiger-Klamotten. Und er fährt so ein langgezogenes, kastenförmiges Luxusauto, nämlich einen Lincoln Continental. Damit fährt er dann immer hoch und runter durch den Ort.
Aber jetzt weird im Sinne von sympathisch. Also er ist schon beliebt bei den anderen.
Ja, aber vielleicht ist er so ein bunter Vogel, weil du musst dir ja vorstellen, wir sind ja in Texas. Das ist natürlich eine stockkonservative Kleinstadt in einem stockkonservativen Bundesstaat. Und da fällt natürlich ein bunter Vogel wie Bernie umso mehr auf.
Verstehe.
Schlecht sieht Bernie nicht aus. Und viele junge Ladies im Ort würden gerne mit ihm auf ein Date gehen. Aber Bernie zeigt kein Interesse an den jungen Frauen und die Jungen im Ort sprechen sogar hinter vorgehaltener Hand über Bernie, er sei ein bisschen light in the loafers, also leicht in den Schlüpferschüchen. Und das scheint so in Texas die etwas umständliche Beschreibung dafür zu sein für das Wort homosexuell. Ja, und Homosexualität ist in Texas natürlich nicht vorgesehen, nicht natürlich und auch noch gar nicht erfunden. Aber trotzdem können sich die Bewohner des Ortes es nicht richtig verkneifen, Bernie ins Herz zu schließen, denn Bernie liebt nämlich das Leben in der Kleinstadt. Er ist Mitglied der evangelisch-methodistischen Kirche und sehr aktiv in seiner Gemeinde. Er ist Tenor-Solosänger im Chor, er unterrichtet in der Sonntagsschule und manchmal, wenn der Priester krank ist, hält er den Gottesdienst. Er war verdammt nochmal besser als der richtige Priester, sagt eine ältere Lady später über ihn. Außerdem engagiert sich Bernie im Musik- und Theaterbereich des Colleges, wo er bekannt wird für seine große Kenntnis von Broadway-Musicals. Und er singt in einer professionellen A-Cappella-Gruppe. Er kümmert sich um die Weihnachtsbeleuchtung des Dorfplatzes.
Okay, also auf den ersten Blick oder von deiner ersten Beschreibung her hört sich jetzt Bernie nicht unbedingt nach dem klassischen Mörder an.
Nee, überhaupt nicht, ja. Auch als Bestatter ist Bernie der Star im Ort und eine Kollegin sagt über ihn, er war einer der qualifiziertesten, taktvollsten jungen Männer, die ich je gesehen hatte. Er war geduldig mit den Familien, er sang auf den Beerdigungen und er war ein verdammt guter Einbalsamierer. Er hatte ein Talent dafür, das Haar der Verstorbenen so echt aussehen zu lassen.
Ja, creepy schon.
Mit den alten Ladies kommt Bernie ganz besonders gut zurecht. Er nimmt sie an der Hand, bringt die weinenden Witwen zu einem Sofa, reicht ihnen Taschentücher, rezitiert tröstende Stellen aus der Bibel und steht ihnen zur Seite beim Begräbnis, immer bereit, sie aufzufangen, sollten sie in Ohnmacht fallen, wenn ihr Ehemann für immer unter der Erde verschwindet. Einige der Witwen mögen ihn so sehr, dass sie sich explizit von ihren Kindern wünschen, dass Bernie auf ihrer Beerdigung singen soll. Mit seiner schönen Tenorstimme, da wusste ich, dass er mich direkt in den Himmel singen würde, sagt eine ältere Lady. Okay. Und Bernies Interesse beschränkt sich nicht auf die reichen Witwen. Die erste Lady, mit der so etwas wie ein Techtelmechtel beginnt, ist Gracie Duke, das ist die Witwe des Mechanikers des Ortes. Doch schon bald hat er nur noch Augen für eine. Für Mrs. Marjorie Nugent, die 1990 zu seiner Kundin wird, als ihr Mann stirbt. Sie besitzt ein Vermögen von 5 bis 10 Millionen Dollar. Und dieses Vermögen hatten ihre Vorfahren im Ölgeschäft aufgebaut und die Nugents hatten es im Laufe ihres Lebens vergrößern können. Kurz vor seinem Ableben baute ihr Ehemann ihr eine 550 Quadratmeter große Villa am Stadtrand, umgeben von Steinmauern und einem elektrischen Tor.
Das heißt, er hat jetzt, obwohl er ja homosexuell ist, wie du gesagt hast, hat er trotzdem Affären angefangen mit alten Damen.
Ja.
Also er wirkt ja erst harmlos auf den ersten Blick, aber das kommt mir dann doch ein bisschen komisch vor.
Man weiß ja gar nicht. Ist er homosexuell?
Vielleicht ist er auch bi. Das kann natürlich sein, ne? Dass er sowohl Männer als auch Frauen mag, aber irgendwas kommt mir jetzt...
Man munkelt ja nur hinter vorgehalten.
Bisschen komisch vor.
Ja. Obwohl Mrs. Nugent dieses Haus so gut wie nie verlässt, ist sie trotzdem stadtbekannt. Angeblich hat sie eine Streiterei mit ihrer Schwester am Laufen, die schon 15 Jahre zurückreicht, sodass die beiden seitdem kein Wort mehr miteinander sprechen. Außerdem ist sie auch mit ihrem Sohn zerstritten, der ein prominenter Pathologe ist. Die Bewohner sagen über sie, sie benehme sich, als sei sie zu gut für Carthage. Wenn sie ihre Nase weiterhin so hoch hält, dann wird sie irgendwann an einem Regenschauer ersaufen. Es gibt Geschichten über sie, die sagen, dass sie zu einer Bank gegangen wäre, in der Lobby im Stuhl saß und keinen der Mitbürger grüßte. Außerdem hat sie sich Zeit ihres Lebens nie im Ort engagiert und auch nie für irgendetwas gespendet. Als ein Tierarzt einmal 45 Dollar für die Behandlung ihres Hundes verlangte, begann sie so unermüdlich zu handeln, dass der am Ende den Preis senken musste. Also soweit ist der Gossip über diese Miss Nugent.
Klingt auf jeden Fall nicht besonders beliebt.
Nee, also eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von Bernie.
Ja.
Aber auch die, die ihr nahestehen, nehmen sich stets vor ihr in Acht. Wenn sie dich mochte, schickte sie dir Karten zum Geburtstag, sagt ihr Börsenmakler. Aber man musste Margie immer mit Worten besänftigen. Sie konnte total ausrasten, wenn es nicht nach ihrer Nase ging. Und auch Verwandte sagen, dass sich manchmal Margie so sehr in ihren Ärger hereinsteigerte, dass es schon an eine klinische Depression grenzte. Es war schwierig, sie zu lieben. Doch dann passiert genau das. Der Engel Amor schießt seinen Pfeil. Auf der Beerdigung von Mr. Nugent. Oder so ähnlich. Nur wenige sind zu der Beerdigung erschienen, um Mrs. Nugent ihr Beileid auszudrücken. Bernie glaubt in der versteinerten Miene der Witwe Verzweiflung und Einsamkeit zu erkennen, als sie am Sarg ihres Ehemannes steht. Als Mrs. Nugent zittert, legt Bernie zärtlich seinen Mantel um sie. Bei der Trauerfeier singt Bernie eine Hymne, dann hilft er Mrs. Nugent ins Auto, das sie zum Friedhof fährt. In den folgenden Monaten kümmert sich niemand um Mrs. Nugent, außer Bernie. Der Staatsanwalt wird später feststellen, dass Mrs. Nugent keinen einzigen Freund im Ort hatte, außer den Bestatter. Bernie besucht sie regelmäßig zu Mittag, er hinterlässt ihr kleine zärtliche Notizen überall im Haus und führt sie aus zu den Theateraufführungen im College. Bernie kümmert sich um die Witwe, es geht ihr zunehmend besser, sie genießt die Aufmerksamkeit, sie fühlt sich wieder jung. Mrs. Nugent ist bereit, alles zu tun, um dieses Gefühl zu erhalten, um Bernie in der Nähe zu halten. Kurz nach der Beerdigung schenkt sie Bernie die Rolex ihres Ehemannes, die ganze 12.000 Dollar wert ist. 1991 regelt sie mit ihrer Bank, dass nun auch Bernie Schecks unterschreiben kann, um auf ihr Vermögen zuzugreifen. Ihr Börsenmakler fragt vorsichtig, ob sie sich sicher ist, dass sie Bernie vertrauen könne. Aber Mrs. Nugent schreit geradezu durchs Telefon und droht damit, all ihre Aktien umzuziehen.
Das heißt, die beiden, die hatten dann auch schon eine Affäre miteinander oder war das mehr so eine Freundschaft mit Benefits, vor allen Dingen für ihn, weil er dann Sachen geschenkt bekommt und er aber im Exchange für sie da ist, also so mit ihr ins Theater geht oder so. Hatten die eine Affäre miteinander oder war das mehr so eine mütterliche Beziehung?
Ja, so ein bisschen was dazwischen, würde ich sagen. Mhm. Also ja, es wird dann später auch noch gesehen, dass er sie an der Hand irgendwie hält, während sie durch den Ort laufen und so. Und dann ist er aber direkt so, ja, die ist ja nur total wackelig auf den Beinen und so. Und ja, also who knows? Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen beides.
War schon ein bisschen Attraction auch da.
Ist es für den einen das eine und für den anderen das andere? Das kann natürlich auch sein.
Also sie fand ihn vielleicht schon ein bisschen attraktiv auch.
Vielleicht, ja. Auf jeden Fall hat sie die Aufmerksamkeit genossen. Mhm. Bernie beginnt also seine freien Tage mit Mrs. Nugent zu verbringen und das macht die übrigen Witwen des Ortes reichlich traurig. Eines Tages ruft eine Nachbarin bei Mrs. Nugent an auf der Suche nach Bernie. Und die Antwort ist: Sorry, der macht gerade ein Schläfchen in einem ihrer Schlafzimmer. Dann bemerken die Bewohner, dass Mrs. Nugent eine Kreuzfahrt macht. Etwas, das ihr Ehemann Zeit seines Lebens abgelehnt hat und jetzt bezahlt sie sogar Bernie, dass er sie begleitet. Die beiden schlafen sogar in derselben Kabine. Und jetzt brodelt natürlich die Gerüchteküche im Ort. Verführt da der engelhafte, schelmische Bernhard Tiddy gerade die hochmütige, kaltherzige Marjorie Nugent? Oder ist es vielleicht sogar genau andersrum? Ich denke, Margie genoss einfach die Kameradschaft mit Bernie und ich denke, Bernie genoss einfach ihr Geld, sagt ein Verwandter von Mrs. Nugent. Für Bernie, der als Bestatter etwa 18.000 Dollar im Jahr verdient, sind die Geldsummen, die Mrs. Nugent verdient, verführerisch. Das sind nämlich so ungefähr 200 bis 300.000 Dollar im Jahr und für die muss sie nichts tun, das sind alles allein die Einnahmen, die sie aus diesen Öl- und Gasfirmen hat. Ne? Das sind so Royalties, die da noch gezahlt werden. Und für Bernie, der ein ziemlicher Shopaholic ist, mit seinem Konto ständig im Minus ist und dem Staat noch Steuerzahlungen aus den Vorjahren schuldet, ist das natürlich eine ganze Menge Geld.
Da kann man ja sagen, dass da zwei sehr gegensätzliche Persönlichkeiten zusammengekommen sind. Also sie scheint da eher so ein bisschen geizig zu sein. Also es gibt nicht so gern Geld aus und er ist ja mit seinen bunten Outfits, ist er eher so der Shopaholic-Type, wie du gesagt hast. Ja. Also gibt auch gerne mal ein bisschen Geld aus für sein Outfit und Lifestyle,
genau.
Und so.
Nicht nur das, das ist nämlich total krass, weil der Grund, warum er zum Beispiel seine Kreditkarte so weit überzogen hat, ist, weil er ja ne, die Bestellokrankheit hat, die Amazon-Krankheit, obwohl es noch gar kein Amazon gibt. Er bestellt quasi rund um die Uhr irgendwelche Produkte, auch oftmals dieselben, also die er schon mal bestellt hat, weil er einfach gerne Sachen kauft und diese dann aber auch genauso gerne verschenkt, denn ja, sein großes Ziel im Leben ist es ja, anderen zu helfen. Also das ist irgendwie wirklich in ihm verankert, anderen zu helfen und andere Leute zu erfreuen. Na, also du hast schon recht, das ist eigentlich das komplette Gegenteil von dieser Mrs. Nugent, die so etwas ja nie für andere tun würde, geschweige denn irgendetwas für andere tun würde.
Aber es ist interessant, also er kauft nicht nur Sachen für sich jetzt, sondern auch Sachen für andere.
Genau.
Das heißt, er hat da so, ist ein bisschen zwiegespalten, ne? Er hat einerseits dieses, ich möchte mich hier stylen und irgendwie cool aussehen, aber andererseits immer noch diesen Impuls, ich möchte auch anderen was Gutes tun.
Er möchte den Reichtum einfach oder er möchte, dass es allen gut geht. Ich glaube, das ist sein Ding. Er möchte, dass es allen gut geht. Ende 1993 erzählt Bernie dann den Besitzern des Bestattungsunternehmens, dass Mrs. Nugent ihn gebeten hätte, für sie zu arbeiten. Er solle nun ihr Business Manager sein und sie bei Trips rund um den Erdball begleiten. Sein Chef nimmt ihn ins Gebet. Bernie, du weißt nicht, was das für eine Frau ist. Alles, was du glaubst, von ihr zu bekommen, wirst du teuer bezahlen müssen. Und seine Frau, also die Frau des Besitzers, springt ihm zur Seite. Sie ist doch eh schon so besitzergreifend mit dir. Bist du dir sicher, dass das ist, was du für dein Leben willst? Und Bernie schmettert das ab und er sagt, nein, nein, tief im Inneren ist sie eine tolle Frau und wir werden prima zurechtkommen. Dann kündigt er. Zeitgleich spielen sich hinter den Kulissen noch ganz andere Dinge ab, denn Mrs. Nugent hat schon heimlich ihr Testament geändert. Bernie ist jetzt der alleinige Erbe des Multimillionen-Dollar-Estates. Das gesamte Vermögen seins. Später erzählt Mrs. Nugent einem Cousin, dass sie ihrem Sohn und dessen Familie keinen einzigen Cent lassen wolle, denn die würden sie einfach nicht genug wertschätzen.
Also das hört sich jetzt so an, als wäre sie sehr nachtragend und auch jähzornig, ja, wenn sie auf Ablehnung oder zu geringe Wertschätzung stößt.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, er sollte jetzt schon den Job annehmen, um nicht ihre Gunst zu verlieren.
Eigentlich hat er schon gar keine Wahl mehr, ja. Und mit einem Vorschuss seiner neuen Chefin kauft sich Bernie eine Zwei-Zimmer-Wohnung unweit des Nugent-Anwesens. Für seinen Vorgarten legt er sich eine Sammlung schwarz-weißer Plastikpinguine zu. Im Flur stellt er eine Sammlung von 70 Armbanduhren aus. Dann schmeißt er eine Einweihungsparty. Er lädt Gäste aus der Politik ein, Professoren vom College und andere VIPs des Ortes. Bernie lebt jetzt den Traum. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er jemand. Er macht seinen Flugschein und kauft sich einige kleine Flugzeuge. Er übernimmt Mrs. Nugents Sitz im Aufsichtsrat der lokalen Bank und er verhandelt jetzt immer öfter mit dem Aktienmakler. Der ist ziemlich irritiert und genervt von den vermeintlichen Profitipps, die Bernie für ihn jede Woche auf Lager hat. Und irgendwann schreit er ihn an: Was weißt denn du schon vom Aktienmarkt? Du bist nichts als ein einfacher Leichengräber. Ja, und das hat aber weitreichende Konsequenzen, denn sofort ruft Mrs. Nugent den Broker an und mit eiserner Stimme mahnt sie ihn an. Wenn er es auch nur noch einmal wagt, so mit Bernie zu sprechen, dann wechselt sie unverzüglich den Makler. Bernie und Mrs. Nugent machen auch Urlaub zusammen. Sie bereisen den Orient, Ägypten, Russland. Sie fliegen nach New York und schauen sich Broadway-Musicals an. Sie segeln mit der Queen Mary Richtung Europa. Mit der Concorde kehren sie wieder zurück. Es ist ein glamouröses Leben, doch sein alter Chef vom Bestattungshaus sollte Recht behalten. Bernie zahlt. Eine seiner Aufgaben ist es, jeden Morgen die Medikamente von Mrs. Nugent zusammenzustellen. Wenn er nicht um 11.45 Uhr spätestens bei ihr ist, dann wird sie frustriert, panisch. Sie ruft immer wieder seinen Pager, bis er endlich bei ihr ist. Wenn Bernie unterwegs ist und sich mit anderen Leuten trifft, muss er die Treffen regelmäßig unterbrechen, um sich bei Mrs. Nugent zu melden. Wenn ich sie nicht anrufe, dann macht sie mich komplett zur Schnecke, sagt Bernie. Das viele Geld, das Bernie nun mehr oder weniger alleine verwaltet, steigt ihm etwas zu Kopf. Oder vielleicht glaubt er auch einfach so sehr daran, dass er allen anderen helfen muss, dass er in den kommenden Monaten zum Robin Hood des Ortes wird. Ohne das Wissen von Mrs. Nugent zwackt er Geld von ihren Konten ab und verteilt es unter denen, denen er glaubt, helfen zu müssen. Er kauft mehr als 10 Autos für Menschen, die sich gerade keins leisten können, im Gegensatz für das Versprechen, ihm das Geld irgendwann zurückzuzahlen, wenn sie wieder flüssig sind.
Mhm.
Er kauft eine Wohnung für ein finanziell angeschlagenes Paar. Er gibt Scholarships aus für Studenten des Colleges.
Aber die Bedingung ist immer, dass sie es ihm irgendwann wieder zurückzahlen müssen?
Nicht unbedingt. Er spendet auch $100.000 für ein neues Gebäude seiner Kirchengemeinde und wird zum Patron einer Spendenaktion der Pfadfinder. Als er erfährt, dass die Besitzerin eines Trophäengeschäfts kurz vor der Pleite steht, kauft er kurzerhand ihr Geschäft, damit das Sportteam des Colleges auch zukünftig Pokale vergeben kann. Ein ehemaliger Kollege von den Bestattern möchte einen Klamottenladen aufmachen. Bernie sagt, der Ort habe eine Boutique dringend nötig. Er gibt ihm Geld, doch der öffnet einen Cowboy-Supply-Store.
Oh.
Egal. Monate später, 1995, berichtet Bernie seiner Schwester, dass Mrs. Nugent eine Demenz entwickle. Sie habe den Gärtner gefeuert, weil die Blumen nicht pünktlich geblüht hätten. Außerdem muss Bernie eine Waffe kaufen, mit der er die Gürteltierchen im Garten abknallen soll. Damit wolle sie der Plage entgegenwirken. Sie sei dabei so herrisch und kontrollierend gewesen, dass sie die ganze Zeit hinter ihm auf einer Bank gesessen habe, während er auf die armen Tierchen hätte schießen müssen.
Also das hört sich auf jeden Fall schon so an, als ob die Demenz sich auf ihren Charakter nochmal ausgewirkt hätte. Also dass jetzt nochmal diese herrischen Eigenschaften bei ihr verstärkt wurden dadurch.
Ja, bei vielen Menschen ist es ja so, wenn die Demenz haben, dass sie dann auch schneller panisch werden, weil man ja überhaupt nicht mehr, man merkt ja, man spürt ja den Verlust ein bisschen seiner Sinne und der Situation. Ne?
Und hat dann vielleicht auch das Gefühl, da nicht mehr die Kontrolle zu haben über sein Leben.
Ja.
Also ist natürlich tragisch, aber trotzdem, er ist ja noch ein relativ junger Kerl. Es wundert mich schon, dass er da nicht auch gegangen ist, weil er hat sie ja nicht geheiratet.
Ja, das stimmt und seine Schwester fragt ihn das auch und da sagt er, dass er nicht gehen könne, weil er sei ja ihr einziger Freund und er müsse bleiben, sonst hätte sie niemanden mehr.
Mhm, okay.
Im November 1996 besucht Bernie dann erstmals wieder alleine seine Schwester, weil Mrs. Nugent angeblich die Festtage in Ohio verbringen würde, mit der einzigen Schwester, mit der sie sich nicht verstritten hätte und mit der sie noch sprechen würde. Weihnachten dekoriert Bernie ihr Haus, aber denen, die fragen, erzählt er, Mrs. Nugent sei immer noch in Ohio. Im Frühjahr 1997 erzählt er, Mrs. Nugent sei sehr krank und liege im Bett und würde keinen Besuch sehen wollen. Etwas später berichtet er, Mrs. Nugent sei in einem Pflegeheim auf dem Land. Sie würde sich von einem Schlaganfall erholen. Der Börsenmakler, der einzige, der mit Mrs. Nugent regelmäßig Kontakt hat, wirkt etwas nervös, weil er eine Reihe von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatte und ja, nie zurückgerufen wird. Aber Bernie erzählt ihm einfach, Mrs. Nugent würde so langsam den Verstand verlieren. Wahrscheinlich sei es irgendwie Alzheimer oder so.
Also erzählt er jetzt immer mehr Leuten, dass sie irgendwie verhindert ist,
genau,
oder keine Zeit hat oder krank oder
auf seltsame Weise,
ja,
ist
also
sie,
also ich meine, der Makler hat ihm ja von Anfang an nicht vertraut. Wer weiß, ich meine, vielleicht täuscht er sich auch, aber mir kommt das momentan auch ein bisschen verdächtig vor, dieses Verhalten.
Aber zum Beispiel der Makler kommt auch nicht auf die Idee, dass da jetzt irgendwas nicht stimmen könnte. Weil, ja, das liegt einfach jetzt nicht besonders nahe. Dieser Bernie mag zwar ein Vollidiot sein, aber im Prinzip ist der irgendwie ein netter Typ. Also der kommt einfach nicht auf den Gedanken, dass der Bernie jetzt dieser Frau irgendwas angetan haben sollte. Aber eine andere Witwe schöpft Verdacht und sie beschreibt das Dilemma dann aber so. Natürlich hatte ich Angst, dass etwas passiert war, aber ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte. Bernie war so beliebt in Carthage, ein Sonnenschein. Wenn ich etwas gesagt hätte, hätten sie mich alle ausgelacht. In der Zwischenzeit geht Bernies Leben weiter wie gewohnt. Er kauft Jetskis und Pickup-Trucks. Er gibt jedem Schüler in der Theaterproduktion des Colleges einen Gutschein über $200 für den Cowboy-Laden. Und mit seinem Gesangsensemble performt er, seine Solo-Performance rührt die Herzen, er bekommt einen donnernden Applaus. Dann organisiert er einen Trip in ein neues Museum für einen der lokalen Musikhelden von Carthage, für Tex Ritter, du erinnerst dich. Er schiebt eine Witwe in ihrem Rollstuhl durch die Ausstellung, die Menschen klopfen ihm anerkennend auf den Rücken und sagen, unser Bernie. Doch im Juli 1997 läuft das Spiel auf sein Ende zu. Eine anonyme Anruferin meldet sich bei der Polizei. Sie macht sich große Sorgen, weil seit Monaten niemand Miss Nugent gesehen hatte. Bei der Polizei ist man derweil ziemlich beschäftigt und so bleibt der Fall noch fast einen Monat auf dem Schreibtisch liegen. Dann ruft ein Polizist bei Bernie an. Der ist gerade in Las Vegas und singt auf der Hochzeit eines ehemaligen College-Studentens. Mrs. Nugent sei in einem Krankenhaus im Nachbarort unter einem falschen Namen und wolle nicht kontaktiert werden. Aber als sich die Polizei vor Ort begibt, können sie dort die Gesuchte nicht finden.
Mhm.
Mrs. Nugents Sohn wird verständigt und er kommt mit seiner ältesten Tochter nach Carthage und gemeinsam durchsuchen sie das Haus. Die Tochter beschreibt einem Polizisten, dass sie etwas seltsam fände, dass die Gefriertruhe mit Klebeband zugeklebt sei. Der Polizist kommt daraufhin in das Haus und öffnet die Truhe. Und da, am Boden, eingewickelt in ein weißes Tuch, liegt unter etwas gefrorenem Gemüse Mrs. Nugent.
Das ist aber auch irgendwie ganz schön auffällig, wenn man dann Klebeband um die Truhe macht, ne? Also das verführt ja nur gerade dazu, sie aufzumachen.
Ja.
Nicht so clever.
Weil er keine Beweismittel zerstören will, lässt der Polizist die gesamte Tiefkühltruhe auf einen Pickup verladen und in die Autopsie fahren. Die Polizisten finden Bernie bei einer anschließenden Fahndung. Er wirkt überrascht. Auf dem Polizeirevier versucht er, Haltung zu bewahren, gibt dann aber schlussendlich zu, dass er Mrs. Nugent am vorherigen 19. November erschossen hatte. Er habe dafür dieselbe Waffe benutzt, die er zuvor für Mrs. Nugents gekauft habe, um damit die Gürteltierchen im Vorgarten erschießen zu müssen. Warum? Fragen ihn die Polizisten. Und Bernie guckt, als ob die Antwort daraufhin offensichtlich sei. Sie war hasserfüllt und übergriffig.
Und sie hatte viel Geld.
Und sie hatte viel Geld, ja. Sprung nach vorne. Mitten an der Hauptstraße liegt das Restaurant Daddy Sam's Barbecue und Catfish. Ein typischer American Diner, ein bisschen in die Jahre gekommen. Schmierig, es riecht nach verbranntem Fett. Die Tische sind mit rot-weiß karierten Plastikdecken überzogen und hier auf einem Plastikstuhl sitzt vor einer Portion vor Fett triefendem panierten Fisch der Staatsanwalt Danny Buck Davidson. Sein Job ist es, Bernie hinter Gitter zu bringen. Und so gerade realisiert er, dass genau das schwieriger werden könnte als gedacht.
Das heißt, er sitzt da und bereitet die Verhandlung vor.
Genau, ob er die dort in dem Diner vorbereitet, ist nicht ganz klar. Aber er mag sich zumindest vor Ort begeben, um so ein bisschen, ja, die Luft zu schnuppern, die Atmosphäre in dem Ort. Bernie is a sweet man, Danny, sagt die Kellnerin. Bernie ist ein Goldstück. Er hat so viel Gutes für die Gemeinde getan. Er hat den armen Kindern Geld gegeben, damit sie aufs College gehen konnten. Und dann mischt sich auch noch jemand anderes ein. Du musst auch zugeben, niemand anderes kann so schön Amazing Grace singen wie Bernie. Dann folgt eine lange Pause. Also, Danny, sagt nun ein anderer Mann zögerlich, das ist einfach sehr schwer für mich zu glauben, dass der alte Bernie eine Waffe überhaupt nur gerade halten kann. Er ist immer so, ja, du weißt schon, so verweiblicht. Man merkt einfach, dass er noch nie im Leben auch nur einem Tier etwas zuleide tun würde wollen.
Außer den Gürteltierchen.
Außer den Gürteltierchen, ja. Und stell dir vor, sagt eine Frau, als Danny schon im Begriff ist zu gehen. Es ist mir herzlich egal, ob Mrs. Nugent die reichste Frau der Stadt war. Sie war so gemein, selbst wenn Bernie sie umgebracht hat, dann wirst du niemanden im Ort hier finden, der ihn dafür verurteilt. Und das, was der Staatsanwalt da im Diner erlebt, spiegelt die Erfahrung, die er in den kommenden Wochen insgesamt mit dem Fall macht. Die Reaktion auf die Verhaftung von Bernie ist wie ein Feuerwerk, das losgetreten wurde. Und eine Gruppe von Frauen versucht, die 1,5 Millionen Dollar Kaution über Spenden zu sammeln, damit sie Bernie quasi aus der Haft holen können. Doch die Staatsanwaltschaft fügt weitere Klagen wegen Raub hinzu und somit erhöht sich die Kautionssumme auf 2,7 Millionen Dollar. Und für Danny Buck wird es zunehmend unerträglich. Der Priester betet nun im Gottesdienst Woche für Woche für den armen Bernie. Und Danny Buck versucht, die Leute wachzurütteln. Bernie ist ein Betrüger und ein Schauspieler. Er hat eine kleine, kuschelige, vertrauensvolle Stadt betrogen. Er ist böse.
Das hört sich auf jeden Fall so an, als ob er die alle gekauft hätte irgendwie. Also die mochten ihn ja eh schon und dann hat er irgendwie noch bei den Pfadfindern gespendet und hat hier noch in die Boutique investiert und so weiter. Und natürlich ist er jetzt beliebt.
Ja, und jetzt kommen auch noch Geldwäsche-Anschuldigungen hinzu, denn Bernie hatte ja circa 1 Million Dollar einfach so aus Mrs. Nugents Vermögen entwendet. Und dann wird erneut ein Feuerwerk losgetreten, als nämlich die Polizei 50 Videotapes in Bernies Wohnung sicherstellt. Und jetzt wird's besonders haarig, denn auf den Videos sieht man Männer aus ganz Carthage, aus allen Bereichen des Lebens, zusammen mit Bernie, verwickelt in Gay-Sex.
Was natürlich für so eine texanische Kleinstadt ein riesiger Skandal ist, nehme ich mal an.
Das auf jeden Fall, denn da sind wirklich alle dabei, auch Politiker und Polizisten, total krass, ja.
Also hat er die eigentlich auch total in der Hand damit, oder?
Ja, hat er das geplant? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass er das geplant hat, aber es ist auf jeden Fall ist jetzt eine Situation eingetreten, wo ja, das Ganze sehr, sehr awkward ist und eigentlich keiner, also ich glaube, die einen wollen nicht gegen ihn aussagen und die anderen können nicht gegen ihn aussagen. Also es ist sehr verzwickt alles, ja. Das Ganze geht dann sogar so weit, dass auf einem Fußballspiel wird ein Fan gesehen, der ein T-Shirt steht, wo drauf steht: Ich bin der einzige Mann in Carthage, der nicht auf Bernies Videos zu sehen ist. Upsi. Ja. Ja, dann geht das Ganze dann aber dann doch vor Gericht und einige Freunde von Bernie beschäftigen einen berühmten Anwalt, damit er Bernie dann aus der Klemme holt. Und der versucht dann einen Deal zu machen mit dem Staatsanwalt, Danny Buck, dem das sehr entgegenkommt. Denn der hat ja nun Angst, dass bei der kollektiven Verblendung, die da herrscht in diesem Ort, die Jury vielleicht nicht besonders unabhängig sein könnte. Ne, also sicherlich, die einen wollen, dass Bernie in der Hölle schmort, aber die meisten Bewohner wollen einfach, dass der Fall möglichst schnell an ihnen vorbeigeht, an dem netten Bernie. Und sie fragen sich, ob es nicht irgendwelche Umstände gibt, die Bernies Verteidigung helfen könnten. Und Danny Buck macht das fast wahnsinnig. Herr im Himmel, glaubt ihr denn wirklich, dass Mrs. Nugent so gemein zu Bernie war, dass er ihr aus Notwehr in den Rücken schießen musste?
Völlige Verdrehung der Tatsachen, würde ich mal sagen.
Ja, am Ende geht Bernie ins Gefängnis. Bis Mai 2014 verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe. Und in diesem Monat erlauben dann Davidson und eine Besuchsrichterin, dass Bernie dann gegen eine Kaution von 10.000 US-Dollar aus dem Gefängnis entlassen wird, weil er sich irgendwie besonders gut verhalten hat. Außerdem ist in der Zwischenzeit herausgekommen, dass Bernie als Kind mehrere Jahre lang von einem Onkel sexuell missbraucht worden war. Und Mrs. Nugent hätte also mit ihrer herrischen Art, und hier wird auch von Missbrauch gesprochen, dazu geführt, dass Bernies unterdrückte Gefühle ausgebrochen waren und er emotional überwältigt war und dann daraus sich irgendwie diese Handlung ergab. Und das Endergebnis, also der Kontrollverlust über seine Gefühle und sein Verhalten, zeigen sich in dieser letzten Handlung gegenüber Mrs. Nugent.
Das heißt, es ist vielleicht nicht kaltblütiger Mord gewesen, sondern eher Totschlag durch diese Emotionen ausgelöst von ihm.
Genau, und da muss dann halt der Staatsanwalt zugeben, dass er in diesem Fall vielleicht, wenn er diese Informationen gehabt hätte, dass dann der Prozess anders verlaufen wäre. Und deshalb kommt er jetzt quasi vorerst erstmal wieder frei.
Aber er hat trotzdem ja einige Jahre schon im Gefängnis gesessen.
Korrekt, und er hat sich auch gut verhalten. Er hat sich super engagiert, er hat im Gefängnischor gesungen und all solche Sachen. Inzwischen hatte es auch einen Film gegeben über Bernie, und zwar mit Jack Black in der Hauptrolle. Das ist auch sehr lustig, weil Jack Black tatsächlich ihm doch sehr ähnlich sieht.
Aha.
Also wenn du dir jetzt Jack Black vor Augen führst mit einem 80er-Jahre-Schnurrbart, dann hast du ungefähr Bernie vor Augen.
Okay.
Und nach Bernies Freilassung im Jahr 2014 lebt Bernie in Austin, Texas in der Garagenwohnung des Filmemachers, der angeboten hatte, ihm zu helfen. Das war nämlich auch die Bedingung für seine Freilassung gewesen.
Das ist aber auch irgendwie komisch.
Es ist alles sehr strange. Ja.
Die Hauptfigur seines Films bei sich in der Garage wohnen lässt.
Genau. Ja. Die Familie Nugent ist schockiert von der Freilassung und so kommt es zu einer erneuten Anklage, zu einer Anhörung, zur erneuten Verurteilung im April 2016. Lange Rede kurz, es kommt zu einer erneuten Verurteilung von 99 Jahren Haft diesmal.
Oh.
Genau, ja. Und Bernie kann frühestens 2029 auf Bewährung entlassen werden.
Das heißt, dieses Argument, dass er als Kind missbraucht wurde und dadurch vielleicht traumatisiert war und ja, seine Handlung auch damit zu erklären ist, der Mord, der hat dann doch nicht mehr gezählt vor Gericht.
Das wurde ein bisschen entkräftigt und also die Frage ist ja, warum hat er diese alte Frau umgebracht? Ist er wirklich durchgedreht oder ist er nicht durchgedreht? Und die beste Antwort darauf hat Bernies Schwester. Angeblich hat die nämlich mit Bernie telefoniert, als er im Gefängnis sitzt, und sie hat dann einfach mal mit ihm gesprochen und hat ihn ausgefragt. Und da hat er ihr wohl erzählt, dass es an dem Tag des Mordes gar kein Problem gab zwischen den beiden. Und er habe sie einfach nur angesehen und darüber nachgedacht, ob er mit ihr den Rest ihres Lebens verbringen will. Und da sei ihm aufgegangen, dass er es keinen einzigen Tag mehr mit ihr aushalten könne. Dann habe er die Waffe genommen, als sie gerade zum Mittagessen aufbrechen wollten. Er habe 4-mal gefeuert, er habe sie ins Haus geschleift zur Tiefkultur, das Garagentor mit dem Gartenschlauch gereinigt.
Okay, aber er hätte jetzt auch die Leiche außer Haus entsorgen können. Wieso hat er sie denn in die Tiefkühltruhe gepackt?
Das stimmt, er hat einen ziemlichen Aufwand gemacht und es macht eigentlich nicht so viel Sinn, ne? Also er hätte ja zum Beispiel auch einfach, er hat ja da den Pilotenschein gemacht, hätte sie auch eins in eins seiner Flugzeuge packen können und dann quasi einfach auf, ja, irgendwie
abwerfen,
über dem Golf von Mexiko irgendwie abwerfen können. Ja. Das wäre auf jeden Fall klüger gewesen, denn ne, man hätte ihn in dem Falle ja dann auch gar nicht anklagen können.
Hätte die dann gar nicht gefunden.
Genau. Aber in demselben Telefonat von vorhin fragt ihn dann auch seine Schwester dazu und da sagt Bernie, so grausam hätte er nicht sein können. Sie verdient doch schließlich eine anständige Beerdigung.
Also er hat sie sozusagen präserviert, damit er sie dann noch schön machen kann,
ja,
um beerdigt zu werden eines Tages.
Ich vermute, er hat es nicht so richtig durchgedacht, aber ja, das war wahrscheinlich irgendwie sein Gedanke dabei. Ja, und so kommt es dann auch in einem kleinen Friedhof vor der Stadtgrenze. Eine Enkelin singt Amazing Grace. Eine Witwe aus dem Ort lässt fragen, ob die Solistin gut ist. Und sie sei nämlich auf der Suche für ihre eigene Beerdigung nach einem Sänger. Jetzt, wo Bernie nicht mehr verfügbar sei, vielleicht könnte dann die Enkelin von der Mrs. Nugent singen.
Aha.
Ja.
Man weiß ja bei dieser Geschichte von vornherein, wer der Täter ist. Das steht ja außer Frage. Aber was ich dann doch strange finde, ist sein Charakter. Weil er ist so zwiegespalten. Einerseits will er immer allen was Gutes tun, also er hilft allen, er schenkt allen was. Und andererseits ist er ja selber auch sehr habgierig. Also ich glaube nicht, dass er da aus dem Affekt gehandelt hat, also auch nach diesem Telefonat mit, ja, mit der Schwester. Ich glaube schon, dass er keinen Bock mehr auf sie hatte, sobald sie diese Demenz hatte und so aggressiv wurde. Und sie dann schon umgebracht hat, weil er wahrscheinlich wusste, dass er im Testament drinsteht.
Ja, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Hat er gemordet, um an das Erbe zu kommen? Ich bin mir nicht sicher, weil er hätte das Geld ja auch einfach so ausgeben können. Er hatte ja schon alle Vollmachten und so und konnte ja da selber schalten und walten. Ich glaube, es war tatsächlich so, dass er sich gedacht hat, ich habe keinen Bock mehr auf die Alte.
Naja, er wollte schon an das Geld, denke ich auch. Also das, was für ihn interessant an dieser Frau war, war schon das Geld, denke ich. Dass er sich jetzt eine Rolex leisten konnte, dass er einen Flugschein machen konnte.
Ja, und aber das hätte ja auch alles gehabt, wenn sie noch am Leben ist.
Das hätte ja dann vielleicht schon noch 10 Jahre oder 15 Jahre gedauert, bis sie dann mal verstirbt. Und das ist schon eine lange Zeit. Und dann hat er sich vielleicht gedacht, jetzt reicht's mir aber mal. Jetzt möchte ich aber das Ganze beschleunigen und an das Geld kommen und mir dann mit einem Loverboy ein Happy Life machen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das der Gedanke dahinter war.
Ja, das ganze Nachspiel von dem Fall, dass er da mit dem Filmemacher und dass er auch nochmal freigekommen ist für 2 Jahre. Also das ist schon alles höchst strange und auch höchst sonderbar, oder?
Also der muss schon einen starken Einfluss auf Leute gehabt haben. Das ist auf jeden Fall ein höchst merkwürdiger Fall. Nächste Woche geht es hier weiter mit einer neuen Geschichte und dann bin wieder ich an der Reihe mit einer True Story.
Mit einem Storyfilet. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auf Instagram folgen. Und wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast diese Woche an mindestens 2 Personen weiterempfehlt.
Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über euer Feedback oder auch über Story-Ideen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.